Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Armando hat schon ein bisschen zurückgeblickt. Heute machen wir das Kapitel, das eigentlich für diese Matthäus-Serie jetzt im Sommer dann schon das letzte ist. Aber es gibt noch eines, nämlich das eigentlich nach dem letzten Sonntag kommen sollte, nämlich das mit diesem Gipfelerlebnis, mit dieser Verklärung Jesu auf dem Berg. Das wird uns der David nächsten Sonntag bringen. Die Gründe dafür wären jetzt ein bisschen zu, würde zu weit führen, das zu erklären, aber wir mussten irgendwie tauschen, das ging nicht anders. Wir hören heute aus dem Kapitel 17 in Matthäus, schauen uns die Verse 14 bis 27 an. Und diesen Titel habe ich gewählt, also eine Aussage Jesu, die in einer Parallelstelle steht zu der von heute in Markus 9, 23, der zweite Teil, also B würde man sagen. Und bevor ich starte, will ich auch noch zu unserem Herrn beten. Ja, Herr Jesus, du bist, auf den wir schauen dürfen, du bist unter uns. Und ja, in deinem Namen dürfen wir dich, Vater, bitten, dass du uns segnest in unserem Miteinander, dass du uns fähig machst, zu verstehen, was du uns sagen willst und vor allem auch mich bereit und fähig machst, zu sagen, was dein Wille ist. Ja, ich bitte dich um Segen für uns alle, dass wir gestärkt werden und dass du verherrlicht wirst. In Jesu Namen bitte. Amen. Steigen wir gleich ein. Ich lese mal den Text. Also wer seine Bibel aufschlagen will, Matthäus 17, ab Vers 14. Und als sie zur Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm, fiel vor ihm auf die Knie und sprach: Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und leidet schwer. Er fällt nämlich oft ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn nicht heilen. Da antwortete Jesus und sprach: O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und Jesus befahl dem Dämon und er fuhr von ihm aus. Und der Knabe war gesund von jener Stunde an. Da traten die Jünger allein zu Jesus und sprachen: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Jesus aber sprach zu ihnen: Um eures Unglaubens willen. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen: Hebe dich weg von hier, dorthin. Und er würde sich hinwegheben. Und nichts würde euch unmöglich sein. Aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Als sie nun ihren Weg durch Galiläa nahmen, sprach Jesus zu ihnen: Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden. Und sie werden ihn töten und am dritten Tag wird er auferweckt werden. Und sie wurden sehr betrübt. Als sie aber nach Kapernaum kamen, traten die Einnehmer der Tempelsteuer zu Petrus und sprachen: Zahlt euer Meister nicht auch die 2 Drachmen? Er antwortete: Doch. Und als er ins Haus trat, kam ihm Jesus zuvor und sprach: Was meinst du, Simon, von wem nehmen die Könige der Erde den Zoll oder die Steuer? Von ihren Söhnen oder von den Fremden? Petrus sagte zu ihm: Von den Fremden. Da sprach Jesus zu ihm: So sind also die Söhne frei. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh hin an den See, wirf die Angel aus und nimm den ersten Fisch, den du herausziehst, und wenn du sein Maul öffnest, wirst du einen Starter finden, den nimm und gib ihn für mich und für dich. Soweit der Text. Ja, es sind 3 Abschnitte, ganz kurz nur Jesus und das, wie er es nennt, ungläubige und verkehrte Geschlecht. Und die 2. Ankündigung, die 1. haben wir heute auch schon wieder wiederholt bekommen vom Armando, seines Leidens, Sterbens und Auferstehens. Und eben diese Sache mit der Steuer, mit dieser Tempelsteuer. die ich jetzt bezeichne als eine Lehrstunde im Tadeln und Bestärken. Aber dazu jetzt gleich mehr, indem wir einsteigen in die einzelnen Verse. Und als sie zur Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm, fiel vor ihm auf die Knie. Als sie, dieses Sie sind Jesus und die drei Jünger, die mit ihm auf dem Berg waren, also Petrus und die beiden Brüder Jakobus und Johannes. Die kommen jetzt zurück aus der Abgeschiedenheit und gleich haben sie es mit einer großen Menschenmenge zu tun, die auf sie zukommt. Und in den Parallelstellen lesen wir auch, dass die aufgeregt waren und miteinander stritten und alles Mögliche. Also es ging gleich so richtig los. Und aus dieser Menge heraus kommt eben ein Mann, der sich vor ihm auf die Knie wirft, sich vor ihm demütigt, weil er ein Anliegen hat. Also dieser Mann sprach: Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und leidet schwer. Er fällt nämlich oft ins Feuer und oft ins Wasser. Das Anliegen, klar, Erbarmen, also Heilung für seinen Sohn. Und dass der Sohn schwere Anfälle hat, das lesen wir auch im Fortgang und auch in den Parallelstellen, war immer klar hier, dass es sich der Grund dafür, eine Besessenheit durch einen Geist war, durch einen bösen Geist, durch einen Dämon. Und dass da drunter alle sehr leiden und der Sohn schon von Kindheit an, das wissen wir auch aus der Markus-Stelle. Ja, und er fährt fort, und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn nicht heilen. Jetzt ist es heraus sozusagen, er wollte ja schon die Heilung von den Jüngern, hat er schon erbeten, und die Jünger haben es offensichtlich auch schon versucht. Aber es ging nicht. Es passierte nichts. Die Jünger, das muss ich vielleicht auch dazu sagen, einfach als Erinnerung, waren ja schon vorher von Jesus, die Jünger jetzt konkret gemeint, die 12 Apostel, waren ja schon beauftragt worden, bevollmächtigt worden, hinauszugehen in die Dörfer 2 und 2 und hatten das auch schon gemacht. Die haben schon Dämonen ausgetrieben, die haben Krankheiten geheilt und waren auch dann zurückgekommen. Und Jesus wollte ja damals mit ihnen allein sein, was aber nicht gelang, weil dann die Menschen nachgelaufen sind und er die wieder gelehrt hat. Und die hat er dann gespeist, das waren die 5000 Männer und Frauen und Kinder dazu. Also diese Ereignisse, von denen wir in den letzten Sonntagen gehört haben, das war alles vorher. Und die Jünger hatten eigentlich genau das, sie hatten die Vollmacht, das zu tun. Aber es ging nicht. Und das wird die Frage sein heute. Warum? Jesus hat es ihnen, wir kommen gleich dorthin, ja gesagt dann. Und da antwortete Jesus und sprach: Du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Also man hört richtig diese Enttäuschung heraus, weil Jesus, nachdem die Jünger mit ihm jetzt schon seit über 2 Jahren ungefähr unterwegs waren und alles das erlebt haben, ihn erlebt haben, wie er ist, hätten schon mehr Glauben haben können. Und die hatten sie ja auch, weil sonst hätten sie ja nicht alles schon tun können. Aber hier war eben Unglaube im Spiel. Und dass es eben Unglauben war, das lesen wir dann im nächsten, wenn er das ihnen erklärt, den Jüngern erklärt. Aber vorher kommt eben der Junge dran, der da so schon von Kindheit an leidet, weil er sagt: Bringt ihn her. Und Jesus befiehlt dem Dämon und er fuhr von ihm aus und der Knabe war gesund von jener Stunde an. Wie wir schon bei anderen Austreibungen gesehen haben, dort beim Gadarener und so weiter. Wenn Jesus einem Dämon einen Befehl gibt, dann gibt es kein ja, weiß nicht, muss ich unbedingt, sondern es ist ein absolutes, souveränes ein Anspruch, dem sich niemand widersetzen kann. Im Gegensatz zu uns Menschen, und deswegen werden wir dann auch auf das kommen, auf die Kostbarkeit des Glaubens, uns gibt er die volle Freiheit zu entscheiden. Aber dazu komme ich später. Darum gibt er auch uns viele Gebote, die uns gut tun und sagt, ihr sollt. Aber das ist nicht das primäre Thema. Ich komme noch dazu. Ja. Jesus befahl dem Dämon, der Junge war befreit. Vielleicht erinnert ihr euch ein bisschen dran, als ihr zum Glauben gekommen seid. Befreit von einer Last, die vorher im Leben einfach gedrückt hat und die eigentlich nicht tragbar war. Für den Jungen hat jetzt ein neues Leben begonnen. Da traten die Jünger allein zu Jesus und sprachen, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Ja, das ist jetzt die zentrale Frage. Und Jesus antwortet ihnen auch ganz klar, um eures Unglaubens willen. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich weg von hier dorthin und er würde sich hinwegheben. Und nichts würde euch unmöglich sein. Das, was Jesus hier sagt, ist zum einen, ihr wolltet durch Unglauben etwas bewirken, was ihr nur durch Glauben bewirken könnt. Nämlich, und sagt ihnen dieses Beispiel mit einem Senfkorn. Wir wissen das aus einer Stelle, wo er das an das Reich Gottes also erklärt hat, wie das Reich Gottes beschaffen ist und wo er das Senfkorn als das kleinste aller Samenkörner bezeichnet. Also wenn das der kleinste Glaube ist, den er damit beschreibt, und der hat diese Wirkung, nämlich, dass damit einem Menschen, der glaubt, das möglich ist, was einem Menschen sonst völlig unmöglich ist, auch nicht denkbar ist, dann kann natürlich etwas, das kleiner ist als dieser kleinste Glaube, nicht Glaube sein, sondern Unglaube. Es ist nämlich in anderen Stellen, in anderen Bibeln, in der Übersetzung wird auch das Wort Kleinglaube verwendet, wo hier Unglauben verwendet wird. Aber also ich persönlich schließe daraus, dass Jesus wirklich Unglauben gemeint hat, weil er auch vorher sagt, oh ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Er hat sicher nicht nur die Jünger gemeint, sondern auch die Pharisäer, die dort stritten mit den Jüngern und viele andere, die in dieser Gruppe waren, aber sicher auch die Jünger. Und ja, was ist hier das Thema? Worum geht es hier? Wieso konnten die Jünger den nicht austreiben? Okay, es war ihr Unglaube, der sie daran gehindert hat. Aber schauen wir uns einmal ein bisschen an, wie das jetzt auch im Blick auf uns, wie das so aussieht. Als Ausgangspunkt hier, wenn ich jetzt weiter rede von solchen, die glauben, dann meine ich diesen Glauben, wie der Armando ihn schon beschrieben hat, an den lebendigen Gott, der uns in eine Beziehung zu ihm hineingenommen hat und nimmt. Und die Eigenschaft oder woher dieser Glaube kommt, dazu zwei Bibelstellen. In Johannes 6 haben wir im Vers 28, das Gelb kann man fast nicht lesen, gell? Ja, schlecht gewählt. Da steht, da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Also Menschen, die ihm nachgelaufen sind nach dieser Speisung der 5000 und die eigentlich von ihm, die wollten einfach einen König, der ihnen jeden Tag Brot gibt, dass sie satt werden. Und dann hat er ihnen eben aber gesagt, es geht um was anderes, nämlich genau darum. Und dann antwortet Jesus auf ihre Frage, und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Und die Epheser 2,8 Stelle, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Also es ist Gottes Werk und Wille, dass wir an den glauben, den er gesandt hat und es ist Gnade, dass wir durch den Glauben errettet werden. Und alles ist, das ist eine Gabe Gottes. Aber wie wir auch schon gehört haben, durch den Glauben holt uns Gott in eine Beziehung mit ihm und macht uns mit all den vielen Geschenken, die er damit macht, auch zu Kindern, seinen Kindern. Ja, und jetzt glauben wir an dieses Rettungsgeschenk und trotzdem gibt es Schritte des Unglaubens. Leben wir immer wieder auch durch Unglauben. Ich denke, das ist nicht nur bei mir so, es wird auch bei euch vorkommen. Und die Gründe dafür oder warum das so ist, das möchte ich, Entschuldigung, kurz beschreiben. Zum einen wird das ein Spannungsfeld, ist aufgespannt sozusagen. Das eine ist, in 1. Johannes 2 lesen wir, denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Diese drei, ich nenne es einmal Bereiche der Angriffsflächen, die hat der Feind ja schon erfolgreich bei Adam und Eva angewandt. Und es hat auch zum Sündenfall geführt. Und jetzt hat aber Jesus den Satan entmachtet, Sünde und Tod besiegt. Und wir, die Gläubigen, sind Teilhaber an diesem Sieg. Wir lesen da in 1. Johannes 5, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wodurch dann das Spannungsfeld, weil wir einen freien Willen haben und entgegen Behauptungen, die immer wieder dann von Zweiflern, von Ungläubigen gegenüber uns Christen, Gläubigen eingewandt wird, quasi, ja, wenn ihr da glaubt, dann seid ihr ja sozusagen, geht ihr euer Hirn ab oder seid ihr nicht mehr frei, euch zu entscheiden, wie ihr wollt. Und das stimmt auch bis zum gewissen Grad. Nämlich, dass ihr wollt, dass ich will. Das, was wir in der Nachfolge ja verleugnen sollen, ist es ich, dass diese Fleischeslust, die Augenlust und den Hochmut des Lebens hervorbringt. Aber wir sind durch den Glauben von dieser Versklavung der Sünde befreit. Das heißt, ohne Glaube an Christus ist es wie eine schiefe Ebene, auf der wir eigentlich nur sündigen können. Und das ist das große Problem von uns Menschen, wenn wir diesen Herrn und Gott, unseren Schöpfer, nicht kennen. Und er lässt uns als Gläubigen die vollkommene Freiheit, uns dafür zu entscheiden, ihm zu folgen. Das macht den Glauben kostbar. Das ist das, worüber unser Herr sich so freut, dass wir leben für den Leben, der sein Leben für uns gelassen hat. Und zwar im Glaubensgehorsam. An sich klingt das wie ein Widerspruch, aber es ist genau das. Wir freuen uns, dass wir unserem Herrn gehorchen dürfen, weil wir darin erleben, dass er uns im Glauben stärkt. Und erleben, dass er uns Wachstum schenkt, Heiligung, Früchte des Geistes, die uns zugerechnet werden. Also, ja, das ist das Spannungsfeld, haben wir, solange wir hier leben. In diesem Körper, solange wir in dieser Welt sind. Aber wir wissen, dass der Herr das schon gelöst hat. Er ist schon der Sieger. Und deswegen, die Hebräer 11 Stelle haben wir heute schon gehört. Aber es ist wichtig jetzt fürs weitere Mitdenken. Es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Das ist die eine Stelle, die ich euch zeigen will. Und in Römer 6 lesen wir, also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Also dieses haltet euch dafür ist jetzt so ein Ausdruck, der immer wieder vorkommt, weil wir in dieser Willensfreiheit sind. Aber auch der Gläubige tatsächlich in einer völlig neuen, neu gemacht sozusagen als Kind Gottes in dieser Welt lebt, aber in dieser Welt ständig mit Lügen konfrontiert wird, bombardiert wird. Die appellieren an diese drei Bereiche, die uns zum Fallstrick werden können, die uns immer wieder auch dorthin bringen, dass wir Schritte des Unglaubens machen, wenn wir das dann doch irgendwie glauben und dann wieder drauf kommen, hoppala, das war aber verkehrt. Also, wir sind aufgerufen, uns immer wieder für das zu halten, was wir sind, nämlich der Sünde gestorben oder der Sünde für Tod sollen wir uns halten und dass wir in Christus neues, ewiges Leben haben, durch Glauben und von ihm darin auch gehalten werden und gestärkt werden. Die Jünger damals, ja, die hatten auch dieses Problem mit diesem Hochmut des Lebens. Im Kapitel 18 können wir das dann gleich lesen, wo Jesus sie darauf anspricht. Unterwegs streiten sie darüber, wer von ihnen der Größte ist. Das heißt, es ist um ihr Ego gegangen. Das wollten sie bestätigt und gestärkt haben. Ich weiß nicht, wo wir unsere Angriffsstellen haben. Jeder für sich wahrscheinlich ein bisschen anders. Aber der Größte sein, der Stärkste, der Schlaueste oder Gescheiteste, der was immer es da gibt, das ist immer wieder der Versuch da, des Feindes, der herumgeht wie ein brüllender Löwe, wie wir auch wissen aus dem Wort, und sucht, wen er verschlingen kann. Damit sind wir in dieser Welt konfrontiert. Und das, was uns hilft, dem zu widerstehen, ist eben das Hinschauen auf Jesus. Also auf das, was er uns sagt, die Jünger damals, natürlich, die konnten Jesus wirklich anschauen, Jesus ist auf sie zugekommen und hat sie gleich einmal angesprochen. Also in diesem Fall, wo sie darum gestritten haben, wer der Größte ist, hat sie gefragt. Und nachdem er ihnen das erklärt hatte und auch ein Kind genommen hat, um ihnen etwas zu verdeutlichen, dann hat er ihnen gesagt, ja, der Größte, wer der Größte sein will, muss der Diener aller sein. Dann gibt es keinen Platz mehr für Hochmut. Weil der Diener aller geht nur, wenn ich demütig bin, wie ich es mir gar nicht vorstellen kann. Aber genau das ist das, worum es geht. Und da hat Jesus ihnen immer wieder aufgezeigt, schaut her, darum geht's. Das heißt, sie hatten Jesus ja bei sich. Und als Jesus dann am Kreuz gestorben war, auferstanden und dann zum Vater zurückgegangen war, hat er ihnen ja auch den Heiligen Geist versprochen und den auch geschickt. Und Jesus war dann nicht mehr sichtbar, so vor Augen. Aber er hat auch uns diesen Geist gegeben, allen, die so glauben an ihn. Und das heißt, wir haben einen Beistand, einen Tröster, einen Helfer, der ganz real in unseren Herzen arbeitet und wirkt. Das ist die eine Ebene, auf der wir widerstehen können solchen Einflüssen. Und wir haben dazu das Wort, das ja Jesus selbst auch ist. Das, was er uns sagt, und durch Glauben haben wir die Überzeugung, dass er es ist, der durch sein Wort zu uns redet. Es ist nicht irgendwas Aufgeschriebenes, sondern der lebendige, auferstandene Herr, der König aller Könige, redet da zu unseren Herzen, wenn wir in seinem Wort lesen. Das ist das, worauf wir immer wieder hinschauen müssen, wenn wir diesen Einflüssen widerstehen wollen. Und wir haben einander. Vom Geist Gottes geleitete Geschwister sind viel wichtiger, als ich es mir oft denke. Das Miteinander, das Austauschen, das Leben im Glauben ist eine Stärkung für jeden von uns. Ein gegenseitiges Stärken. Und dazu sind wir aufgerufen. Das ist auch mit ein Grund, warum wir uns immer wieder versammeln, uns immer wieder auch danach treffen, warum wir uns immer wieder auch in Hauskreisen treffen, warum wir uns auch im Üben der Gastfreundschaft treffen sollen, immer mehr auch. weil damit dieser Austausch passiert, den wir so dringend brauchen. Unser Herr ist nicht mehr da, aber er hat uns genau das alles geschenkt, als Möglichkeiten und Wege, damit wir, so wie er damals persönlich, genau diese Unterweisung haben, die wir brauchen. Ja, und wir haben jederzeitigen Zugang zum Vater. Zu unserem himmlischen Vater in Christus durch das Gebet des Glaubens. Also allein, wenn ich mir das vorstelle und wenn ich da näher drüber nachdenke, und das wusste ich bei dieser Vorbereitung, dann komme ich in Staunen. Er hört uns wirklich, der Ewige, dem nichts unmöglich ist. Aber das Gebet des Glaubens ist eben genau das. Ich erkenne, was er will, wie er mich führt in der Nachfolge. Und ich bitte ihn, ja, in diesem Geist, in dieser Ausrichtung, im Schauen auf ihn. Und dieser Vers 21 ist eine praktische Anwendung von dem. Damals hat er es den Jüngern gesagt. Übrigens, der Vers steht nicht in allen Bibelübersetzungen, weil er in den ältesten Handschriften nicht enthalten ist. Aber Gebet brauchen wir, wie wir schon gehört haben, sowieso. Eine Beziehung zu einem himmlischen Vater, wenn wir nicht zu ihm kommen, oder wenn Kinder nicht zum Vater kommen, das wäre nicht nur komisch, das wäre ganz schlimm. Eine Beziehung wächst nur, vertieft sich nur, wenn wir uns austauschen. Und das eine ist das Hören auf sein Wort, das andere ist das Reden mit ihm. Ihm unsere Anliegen hinbringen, immer wieder. Das war für die Jünger damals notwendig und gut, und das ist für uns ebenso. Kommen wir zum zweiten Abschnitt. Als sie nun ihren Weg durch Galiläa nahmen oder auch durch Galiläa zogen, umherzogen, sprach Jesus zu ihnen: Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden und sie werden ihn töten und am dritten Tag wird er auferweckt werden. Und sie wurden sehr betrübt. Das kommt uns bekannt vor. Es gab schon eine Ankündigung von Jesus, die gar nicht so weit zurückliegt. Das hier ist die zweite Ankündigung seines Leidens und Sterbens. Und die Jünger haben es nicht verstanden. Also sie haben schon das mit Töten, das haben sie irgendwie mitgekriegt und gemerkt, was ist das? Sie waren betrübt. Und was heißt das für die Jünger, was heißt das für uns? In Johannes 14, in den Versen 28 und 29 steht Folgendes. Ihr habt gehört, dass ich euch sagte, ich gehe hin und komme zu euch. Wenn ihr mich lieb hättet, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater, denn mein Vater ist größer als ich. Und nun habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Das ist der Grund, warum Jesus solche Dinge mehrfach angekündigt hat, weil er die Jünger im Glauben stärken will und weil er uns im Glauben stärken will. Wir verstehen auch vieles oft nicht, aber bei den Jüngern war es so, vieles von dem, was Jesus ihnen gesagt hat, konnten sie erst verstehen, nachdem er auferstanden war, nachdem sie den Geist empfangen hatten. Aber ihr Glaube wurde gestärkt, weil Jesus es ihnen vorher gesagt hat. Sie haben das erlebt, Jesus hat das gesagt, stimmt, und jetzt ist es eingetreten. Ja, das stärkt unseren Glauben. Und auch wenn wir uns, wenn wir im Glauben, in der Nachfolge leben, dann ist es genau so. Wir erkennen etwas, aha, das ist jetzt dran. Jesus, meinst du wirklich? Und ich mache das dann aus Glauben. Und dann mache ich es. Und dann erkenne ich, boah, Jesus hatte recht. Das ist das, was uns so stärkt im Glauben. Und das ist immer das Ziel Jesu, damals wie heute. Er will unseren Glauben stärken. Dritter Abschnitt, Als sie aber nach Kapernaum kamen, traten die Einnehmer der Tempelsteuer zu Petrus und sprachen: Zahlt euer Meister nicht auch die 2 Drachmen? Kurze Erklärung: Die Tempelsteuer war eigentlich eine Abgabe, die eingeführt wurde mit der Errichtung des Zeltes der Begegnung. In 2. Mose Kapitel 30 kann man das nachlesen, wo jeder aus dem Volk ab dem 20. Lebensjahr diese Abgabe zu leisten hatte. Wie hoch sie damals genau war und wie hoch sie dazwischen war, weil die Abgabe ist ja auch dann eingehoben worden, als das Zelt der Begegnung dann also durch den Tempel abgelöst wurde, den Salomonischen, den ersten Tempel, dann den 2. Tempel, der aufgebaut wurde und so weiter. Bis in die Zeit Jesu gab es immer wieder die Notwendigkeit der Instandhaltung von Zelt und Tempel. Dafür war es eingehoben worden und wird es bis zu diesem Zeitpunkt eingehoben. Und ja, da kommen halt die Jünger, diese Einheber und kommen auf den Jünger, auf Petrus zu, weil sie sich halt nicht direkt an Jesus wenden, was sie nicht wollen, warum auch immer. Jedenfalls, der Petrus antwortet ihnen auf die Frage, ob euer Meister nicht auch die 2 Drachmen zahlt. Antwortet doch, wie Petrus war. Er hat Jesus nicht gefragt, er sagt doch. Und als er ins Haus trat, kam ihm Jesus zuvor und sprach: Was meinst du, Simon? Von wem nehmen die Könige der Erde den Zoll oder die Steuer? Von ihren Söhnen oder von den Fremden? Also Simon oder Petrus hat dann gleich erkannt, hoppala, Jesus weiß dann natürlich, dass da draußen Einnehmer stehen und dass sie ihn was gefragt haben, woraufhin er ein bisschen vorschnell geantwortet hat. Und er fragt ihn jetzt etwas, das eigentlich irgendwie eh klar war, dass die Könige, wenn sie ihre Steuern eingehoben haben, na klar, aber eigentlich für sich, für ihre Familie, für ihre Vorhaben, aber eben nicht von ihren Söhnen, natürlich nicht. Sie zahlen sicher nicht selbst die Steuer. Also so gesehen war das eine Frage, wo Petrus eher leicht die Antwort geben konnte. Und er hat auch gegeben, er sagt zu ihm, von den Fremden. Und da sprach Jesus zu ihm, so sind also die Söhne frei. Und ich denke, dass es dem Petrus schon klar war, was Jesus da gesagt hat, weil nicht vor allzu langer Zeit hat er dieses Bekenntnis abgegeben. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Also du bist der Sohn von dem, für den dieser Tempel errichtet ist und für den wir für die Instandhaltung diese Doppeldrachme oder Tempelsteuer einheben. Okay. Also das ist aber jetzt eine Zwickmühle. Das heißt ja eigentlich, dass Jesus die gar nicht zahlen müsste. Und ich habe gesagt, doch, zu den beiden da draußen. Und naja, das ist wieder ein Beispiel für mich, wie Jesus seine Jünger, in dem Fall den Petrus, stärkt und wie er auch uns stärkt, wenn wir das lesen, wie er aber auch ermahnt, wie er ihm aufzeigt, du, das war jetzt schon vorschnell, weil eigentlich stimmt es nicht, müssen durch nicht. Und ja, Jesus will das Problem natürlich aus der Welt räumen, aber er will es nicht so aus der Welt räumen, wie wir uns das denken würden. Ja, wir werden uns denken, ja, da müsste halt der Petrus sagen, ja, dann nehmen wir es halt aus der Kasse, der Judas verwaltet eh, da haben wir ja Geld drin und passt schon. Ja, das hätte niemandem geholfen. Da sagt Jesus zu ihm: Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh hin an den See, wirf die Angel aus und nimm den ersten Fisch, den du herausziehst. Und wenn du sein Maul öffnest, wirst du einen Starter finden, den nimm und gib ihn für mich und dich. Also dieser Starter ist eine Münze, die 4 Drachmen vom Wert her ist. Also ideal. Ja? Also für 2 Personen meine ich, wenn man das zahlen will, diese Tempelsteuer. Und Ja, irgendwie erinnert das so ein bisschen an eine Geschichte aus Tausend und einer Nacht, oder? Sagt einer, wie soll er das wissen? Es ist aber ganz real so passiert. Das können wir wissen. Es ist das, was Gott uns erzählt, sagen lässt, damit auch wir gestärkt werden im Glauben. Und es zeigt seine Souveränität, Jesu vollkommene Souveränität. Für ihn ist das kein Problem. Es zeigt aber auch, wenn es jemand dann tut, wie es der Petrus dann getan hat, nämlich aus Glauben, und dann wirklich losmarschiert und nicht sich denkt, ja, wie soll das jetzt funktionieren? Sondern er geht und macht das. Geht hin, angelt, fängt tatsächlich am Fisch, den ersten, den er rausholt, schaut ins Maul, findet die Münze. Wird sich schon ein bisschen gewundert haben, aber irgendwie auch über seinen Herrn wieder gestaunt haben. Ja, und dann hat er die Anordnung gehabt, geh hin und zahl für dich und für mich. Und das hat er dann gemacht. Und dieses Problem für Petrus war aus der Welt geräumt. Er hat verstanden, puh, nächstes Mal nicht so vorschnell, meinem Herrn kann ich immer vertrauen. Ja, was wollen wir mehr? Genau das sollen auch wir verstehen, ins Herz hinein. Wissen tun wir es bald einmal. Haltet euch dafür, dass ihr der Sünde für gestorben seid. Ja, das kann ich auswendig lernen, das kann ich jedem erzählen. Aber wenn ich nicht auf dieser Grundlage handle, wird es mir nicht in meinem Herzen eine Stärkung werden. Und so hat Jesus immer wieder gehandelt. Und so handelt er auch mit uns. Jo. Jesus weiß genau, wie klein unser Glaube oft ist im Alltag. Dass wir immer wieder auch aus Unglauben heraus handeln. Dass er uns tadeln muss. Das tut er auch. Er will uns auch hier gegenseitig dafür verwenden, dass wir uns auch wirklich ernsthaft im Glauben zusprechen, wenn wir Berichtigung, wenn wir Ermahnung brauchen. Das ist nicht schlimm und schlecht, im Gegenteil. Das führt uns weiter und tiefer ins Herz hinein von Jesus. Und es stärkt das Wachstum unseres Glaubens. Ja, und ich, in Hebräer 11 haben wir den ersten Vers gesehen und darauf folgt ja das ganze Kapitel eine ganze Reihe von Glaubenszeugen, wie es genannt ist. Also Menschen, die dieses Vertrauen hatten zu Jesus und die auf der Grundlage des Vertrauens, denkt man Abraham zum Beispiel, Dinge getan haben, die eigentlich menschlich gesehen weder irgendwie absehbar waren noch möglich waren, aber dem Glaubenden sind alle Dinge möglich. Wenn Jesus das sagt, dann ist es so. Und diese ganze Liste von Glaubenszeugen, die wir natürlich auch immer wieder anschauen sollen, lesen sollen, verstehen sollen, worum es da geht. Das ganze Alte Testament ist voll davon. Also sprich, sein Wort konsultieren sollen, damit wir wieder Stärkung erfahren im Glauben. Aber dazu gibt es eine abschließende Aussage. Ich nenne das jetzt so. Ja, das sind drei Verse, nämlich die in Versen 1 bis 3 im Kapitel 12 stehen, im Hebräer. Und die möchte ich uns jetzt einfach als Abschluss mitgeben. Weil eben dieses sich ausrichten auf den Herrn etwas ist, das uns stärkt, weil aber das Dagegenhalten gegen die vielen Dinge, die uns in dieser Welt immer wieder herausbringen wollen aus dieser Nachfolge, auf einen Abweg, auf einen ich-bezogenen Ego-Trip sozusagen, weil die einfach uns eine Mühe machen, die wir oft ja gar nicht wollen. Natürlich nicht, wer will Mühe? Aber wir wissen auch, dass diese Last, die uns Jesus zu tragen gibt, von ihm so weit getragen wird, dass wir den Rest sozusagen der Last tragen können und er uns auch dafür die Kraft gibt. Also Hebräer 12, 1 bis 3. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Dem Glaubenden sind alle Dinge möglich. Herr Jesus, danke, dass du es bist, der uns den Glauben vorgelebt hat, der uns gezeigt hat, wie das geht und der ihn vor allem auch unsere Gabe geschenkt hat, der uns fähig macht zu glauben, der uns in die Beziehung mit dem Vater hineingenommen hat, weil du selbst es bist, durch den wir diese Beziehung haben dürfen, durch dein Werk am Kreuz, durch dein Bezahlen für unsere Schuld, durch dein vollkommenes Opfer. Ich preise dich und bete dich an und ich danke dir für deine Geduld und deine Liebe, die wir da erleben, wenn du mit uns unterwegs bist und uns stärkst, auch heute im Glauben, im Vertrauen auf dich. Danke dafür, in Jesu Namen, danke dir. Amen.